Jahrzehntelang hat Annette Schavan Politik gemacht. Und zwar auf allen Ebenen. Als junge Frau im Stadtrat ihrer Heimatstadt Neuss, als Kultusministerin in Baden-Württemberg, als stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU, als Mitglied des Bundestages und als Bildungsministerin. Viel Einblick, viel Erfahrung, viel Expertise. Aber damit nicht genug. Heute leitet Annette Schavan mit der Hertie-Stiftung und der Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft gleich zwei demokratierelevante Stiftungen. Viel Stoff für unseren Demokratie-Podcast, in dem wir Folge für Folge nach Antworten auf die Fragen suchen, was müssen wir verstehen, wenn wir die Demokratie schützen wollen? Wie geht Zusammenhalten? Was müssen wir wissen? Wie spinnenweben wir zusammen, auf dass wir den Löwen zähmen? Und last not least, was müssen wir tun? Ich sage gerne, wir haben keine Demokratie, wir sind Demokratie. Wenn wir nicht mehr Demokratie sind, dann haben wir auch keine mehr. Deswegen, ich freue mich, dass Sie Zeit für uns haben. Herzlich willkommen, Annette Schavan.
Vielen Dank.
Dieser Podcast ist eine Reaktion auf die größten Demonstrationen, die die Bundesrepublik im Winter 2024 erlebt hat. Diese wiederum waren eine Reaktion auf die Recherchen Geheimplan gegen Deutschland, des gemeinnützigen Medienhauses Korrektiv und den Enthüllungen zu den ungeheuerlichen Plänen der AfD. So toll diese Demos waren, dass Demonstrieren alleine nicht ausreicht, war sofort klar. Aber was müssen wir jetzt tun? Diese Frage habe ich von vielen Menschen gehört und oft ganz ratlos gestellt. Annette Schavan, ganz spontan, was ist Ihre Antwort auf diese Frage? Was müssen wir jetzt tun?
Leidenschaftlich für die Demokratie einstehen und nicht so tun, als sei das ja selbstverständlich. Demokratie fällt nicht vom Himmel. Sie muss in jeder Generation neu mit Leidenschaft vertreten werden. Dazu gehört, dass die Gesellschaft in Deutschland, die europäischen Gesellschaften, unsere Verfassung, das, was geistige Wurzeln im europäischen Kontext sind, ganz ausgerichtet sind auf die Würde eines jeden Menschen. Nicht auf völkische Gemeinschaft, nicht auf die Unterscheidung dieser oder jener Bürger mit diesen oder jenen Wurzeln, nein, jeder Mensch. Unantastbare Würde, unverwirkbare Würde. Und so muss Politik gestaltet werden und so muss Gesellschaft sich verstehen.
Das ist das, worauf wir immer denken, dass unsere Gesellschaft fußt und gründet. Und wenn Sie jetzt, also Sie haben diese Leidenschaft natürlich als Akteurin in der Politik gelebt. Und wenn Menschen jetzt zuhören und sich fragen, ja, und wo ist mein Platz dabei? Wie kann diese Leidenschaft sich diffundieren? Wie kann die sich ausbreiten, so dass es uns wirklich, dass wir wirklich verstehen, entweder wir leben diese Leidenschaft oder wir verlieren diese Rechte, diese Würde, diese grundlegenden Dinge?
Die Leidenschaft kann vor allem nicht delegiert werden. So wie Sie sagen oder zitieren, Demokratie, das sind wir, braucht das simple Verwirklichung. Da gibt es natürlich die demokratischen Parteien, die eine zentrale Aufgabe der politischen Meinungsbildung haben. Und politische Meinungsbildung heißt, ich beschäftige mich mit den Angelegenheiten der Gesellschaft. Das ist ja Politik. Das, was alle angeht, wird beraten, Meinung eingeholt. Es entsteht das Gespräch zwischen Bürgerinnen und Bürgern einerseits und den Parteien. Parlamente haben eine wichtige Rolle. Das, was aus Parlamenten in die Gesellschaft hineinwirkt, das kann Zustimmung oder auch Ablehnung provozieren. Manche Debatte im Deutschen Bundestag war nicht geeignet, Leidenschaft für Demokratie zu erzeugen. Das ist heute noch viel mehr als zu meiner Zeit. Und schließlich die Zivilgesellschaft. Wie oft habe ich so Formulierungen gehört wie, die Leute wollen das so oder die Leute wollen es nicht. Politik reagiert immer auf das, was sich an Stimmung, an Themen, Prioritäten in einer Gesellschaft entwickelt. Und deshalb ist es so wichtig, dass es in der Gesellschaft nicht nur ein paar wenige Lautsprecher gibt, die irgendwas immer von sich geben, sondern es in der Gesellschaft viel Bereitschaft gibt, sich zu äußern für die Demokratie, für die Würde des Menschen, für das, was die Attraktivität eines Kontinentes wie Europa ausmacht. Also wer redet? Wer setzt sich durch? Wer organisiert sich? Es ist über lange Zeit in der Bundesrepublik Deutschland, vor allem wenn man von außen auf das Land, auf die Gesellschaft geschaut hat, gesagt worden, das ist eine ganz aktive Gesellschaft. Das sind Gesellschaften, wenn ich etwa jetzt an das Land denke, in dem ich lebe, Baden-Württemberg, mit ungewöhnlich viel Ehrenamt, mit ungewöhnlich viel bürgerschaftlichem Engagement, mit enorm vielen Vereinen. Die Freiwillige Feuerwehr hat in Baden-Württemberg, ob man das glaubt oder nicht, immer noch lange Wartelisten von jungen Leuten, die da rein wollen. Also das gehört zur DNA der Demokratie. Das ist Lebenselixier für lebendige Demokratie. Dass in der Gesellschaft was los ist, dass in der Gesellschaft Gemeinschaftserfahrungen gemacht werden, dass in der Gesellschaft Ernstfall für Verantwortung organisiert wird.
Sie haben drei Dinge gesagt, in eine Partei gehen, mitsprechen und sich organisieren und das Ausweiten, das muss nicht politisches Engagement sein, auch die Freiwillige Feuerwehr ist natürlich Arbeit an unserem Gemeinwesen. Ich bin immer so ein bisschen, ich bin leidenschaftlich, wenn es um die Menschen in der Politik geht, weil mir das immer wehtut, wie schäbig sie oft angesehen werden und wie wenig das Potenzial gesehen wird. Und es gibt immer wieder Situationen, wo ich dann ins Spiel bringe, aber wir haben doch einen Abgeordneten im Wahlkreis, dafür ist er doch da. Und dann sind viele Menschen sehr verblüfft und es ist ihnen einfach gar nicht in den Sinn gekommen. Und mich beschäftigt das sehr, dass ich denke immer, wenn wir die Menschen, die uns vertreten, im schlimmsten Fall verachten, dann wird das nichts mit der Leidenschaft.
Dann wird es auch nichts mit der Demokratie. Denn es sind ja genau die Frauen und Männer, die viele Stimmen auf sich gezogen haben bei einer Wahl, die gewählt wurden. Bürgerinnen und Bürger haben gesagt, ja, der oder die soll für uns in den Stadtrat, in den Landtag, in den Bundestag, ins Europäische Parlament. Ich glaube, dass Politikverachtung massiv zugenommen hat. Das war ja nicht immer so. Ich kenne auch Zeiten, in denen es einen durchaus Respekt gegeben hat für diejenigen, die ein öffentliches Amt haben. Das hat sich verändert. Und je mehr die Aktiven verachtet werden, umso mehr Vakuum entsteht. Und genau in dieses Vakuum gehen die, die es nicht gut meinen mit der Demokratie, die ihr Ding drehen oder vor allem Zersetzung in Gang setzen. Zersetzung in der Gesellschaft, Zersetzungsprozesse, Polarisierung, die jeden Mangel oder jede Dysfunktionalität nutzen, um eine Stadt, eine Region, ein Land schlecht zu reden und einen Zustand zu erzeugen, bei dem dann in der Kategorie von Denkzettel verteilen und Ähnlichem gesprochen wird. Das ist eine Bedrohung der Demokratie, weil es ja nicht dann um Demokratie geht, sondern ich sage immer die Insolvenzprofiteure, nicht? Die meinen aus jedem Fehler, aus jeder Dysfunktionalität ein Programm für sich machen zu können.
Es ist ja sogar so, dass sie auf demokratischem Wege ankündigen, dass sie den demokratischen Weg wählen, um dann die Demokratie mindestens mal zu beschädigen, wenn nicht zu zerstören. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber die meisten Menschen, die ich kenne, die mit mir groß geworden sind, wir haben dieses ganz stark, dieses nie wieder gehabt und irgendwie auch die Vorstellung, in Deutschland passiert das nicht mehr. Wir sind geheilt von dieser völkischen Ideologie. Ja, es gibt immer in jeder Gesellschaft diese, keine Ahnung, 3-9%. So, damit muss man leben. Aber dass die groß werden, das passiert nicht mehr. Jetzt ist es anders gekommen. Und jetzt suchen viele Menschen nach Erklärungen, wie das so anders kommen konnte. Was ist Ihre Erklärung?
Nun, in der Tat, die Generation, zu der ich gehöre, wir werden die Boomer genannt, waren begeistert von der Wiedervereinigung Europas, von der Freiheit, von all den Möglichkeiten, die sich im Laufe unseres Lebens eröffnet haben. Es ist ein, sozusagen eine, es sind biografische Entwicklungen, wo immer mehr Möglichkeiten da waren. Jetzt aber ist damit zum einen die Gefahr verbunden, dass die Freiheit so in den Mittelpunkt gestellt wird, dass manch andere Erwartung nicht mehr wahrgenommen wird. Und ich denke, heute ist die Frage von Politikverachtung und Radikalisierung der Politik zutiefst auch ein Thema enttäuschter Erwartungen oder von kultureller Enttäuschung. Menschen sagen, ich fühle mich mit dem, was mir wichtig ist, überhaupt nicht wahrgenommen, ernst genommen. Es ist keine Frage von sozialem Status, es geht quer durch alle gesellschaftlichen oder alle Gruppen in der Gesellschaft. Es ist diese Erfahrung, zum Beispiel im ländlichen Raum, in dem mir gesagt wird, es gilt ja nur, was in den Städten gilt. Die Sprache der Städte, die Dialekte auf dem Land spielen keine Rolle. Wir werden abgehängt. Wir werden übersehen. Und das hat sich verstärkt. Offenkundig. Die Ursachen sind vielfältig. Meine persönliche Überzeugung ist, die Zeit der Pandemie war Brandbeschleuniger für eine solche Entwicklung, weil eben Kommunikation nicht möglich war, weil alle die sich sonst getroffen haben, in Vereinen, Verbänden, Engagements, eben das nicht konnten. Die politischen Parteien mussten sozusagen auf Facebook umsteigen. Und das haben die genutzt, die sich nun als die großen Kümmerer etablieren wollten. Und das ist das, womit sich nun die Demokraten beschäftigen müssen. Wo empfinden die Menschen, dass die Kümmerer sind? Wo sind die neuen Formate nach der Pandemie, in denen Bürger und Bürgerinnen einfach sagen können, was ihnen jetzt wichtig ist? Ich erinnere mich an ein Format, das ich über die ganzen Jahre im Parlament gemacht habe, als Abgeordnete, 90 Minuten mit Annette Schavan. Und der Abend war immer auch ein Abend des Ringens. Man muss Bürger nämlich auch schon mal widersprechen. Nicht alles, was Bürger sich wünschen, ist super. Am Ende des Abends, man muss Meinungsverschiedenheiten aushalten. Und wie oft habe ich am Ende des Abends gehört, Frau Schavan, ich bin überhaupt nicht in allem Ihrer Meinung, aber das war ein super Abend. Und das ist gemeint mit lebendiger Demokratie, mehr miteinander reden, raus aus den Blasen, raus aus den Formaten, wo sich immer nur die eigene Blase trifft, wo niemand auf die Idee kommt, dass andere auch Recht haben könnten oder dass in dem, was andere sagen, auch sozusagen ein Körnchen Wahrheit für die politische Kultur oder für Weiterentwicklung von Prozessen ist.
Ja, da habe ich früher gelernt, dass es gut ist, in der Debatte immer für möglich zu halten, dass der andere recht hat.
So ist es.
Jetzt ist es aber ja so, dass sie da sind. Und das eine ist, dass wir bemerken können, wir haben Vakuen gelassen. Ich bringe mal gern das Beispiel der Schöffen. Es haben sich viele Menschen, das ist ein Ehrenamt in Gerichten, es haben sich viele ehrenamtliche Richter und Richterinnen zurückgezogen. Dann sind Vakuen entstanden, da sind viele Rechtsgesinnte reingegangen. Und das kann man sich vorstellen, wenn es ein Jugendgericht ist und es gibt drei Stimmen, einen hauptamtlichen und zwei ehrenamtliche Richter, wie manche Urteile ausfallen, weil alle drei Stimmen sind gleichberechtigt. Da gibt es jetzt Gegenbewegungen. Es gibt überall Menschen, die sich bewerben, um als Schöffen zu sein. Und das ist ja auch nur ein Beispiel dafür, wo wir Vakuum gelassen haben. Aber es hilft ja nichts. Es ist ja jetzt so. Und jetzt ist es ja auch ein Ringen damit, was machen wir denn jetzt? Am Anfang hieß es, nee, nicht hingucken, die sind zu klein. Wir verbieten die nicht, wir sind zu klein. Dann waren sie auf einmal zu groß, um verboten zu werden. Immer mehr Menschen fordern das, auch in großen Petitionen mit großen Unterschriftenzahlen, dass man nicht zulässt, dass die AfD auf demokratischem Weg an die Macht kommt, um sie dann zu beschädigen. Es gibt da unterschiedliche Ideen. Eine ist die Anwendung des Artikel 18 des Grundgesetzes, so dass jemandem, dass einer Person, die verfassungsfeindlich festgestellt ist, dass der das passive Wahlrecht entzogen wird. Zum Beispiel eins ist das Verbot der AfD. Nun hat aber gerade wieder Bundesinnenminister Dobrindt gesagt, trotz des Berichtes des Verfassungsschutzes, dass er wird kein Verbotsverfahren einleiten. Wenn Sie Innenministerin wären, würden Sie es einleiten?
Nicht allein auf der Grundlage des Berichtes, der jetzt vorliegt. Ein Innenminister kann ja nur die Spitze des Innenministeriums sollte ein Verfahren nur dann eröffnen, wenn es wirklich dann auch erfolgreich sein kann. Ansonsten ist das Desaster riesengroß. Die Frage ist also, beginnt man jetzt für ganz Deutschland oder schaut man in die Landesverbände, die ja sehr unterschiedlich sind? Gibt es einen Landesverband, bei dem es offenkundig ist? Die Veröffentlichung des jetzigen Berichtes war ja kein politisches Kunststück, damit in die Öffentlichkeit zu gehen, bevor die Hausjuristen es geprüft haben, ist nicht klug gewesen. Dann es doch so durchzustechen, dass es in Bild-Zeitung und anderswo steht und jetzt jeder sich Zitate rauspickt und sagt, ja, das ist ja nun gar nicht so schlimm, das sagen ja auch Leute außerhalb der AfD. Also das alles ist jetzt nicht so eine professionelle Geschichte gewesen. Ich kann das gut verstehen. Das kann in einer überschaubaren Region auch sinnvoll sein. Natürlich kann man nicht alles laufen lassen. Und man muss dann eben sehr deutlich machen, was die Unvereinbarkeit mit der Verfassung ist. Denn die Konsequenz ist ja klar. Derjenige, der zu einer verfassungswidrigen Organisation, Partei gehört, kann nicht in den öffentlichen Dienst. Jetzt sagen Sie das mal in Sachsen, in Sachsen-Anhalt. Das heißt, Politik heißt ja immer auch, also die Kunst der Politik heißt, bedenke das Ende. Und das muss dann sitzen. Das muss dann so sein, dass etwas erreicht ist und nicht eine Verbindung von Märtyrerrolle einerseits und andererseits einem Staat, der sagt, ja, kann ich die Konsequenzen eigentlich alle ziehen? Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe als Kultusministerin zwei oder drei linksradikale Lehrer aus dem öffentlichen Dienst gebracht. Das ist jetzt keine Kleinigkeit, aber zwei oder drei ist ja zu vernachlässigen gegenüber dem, was käme. Also lange Rede, kurzer Sinn. Bevor der Bundesinnenminister etwas tun kann, braucht es sehr viel präziseres Fundament. Und das ist vermutlich auf der Ebene eines Landes sehr viel sinnvoller. Und damit beginnt dann auch eine große öffentliche Debatte.
Ich frage das auch deswegen, weil wir ja eben schon gesagt haben, wir sind eine Generation des Nie-Wieders. Nie-Wieder ist jetzt. Das ist auch, finde ich, wichtig, das zu sagen. Und ich habe nun auch noch Geschichte studiert, blöderweise. Und die Vorstellung, dass wir nicht handeln und es wieder zulassen, die finde ich so schrecklich, dass ich tatsächlich denke, ja, aber ich verstehe, dass man klug handeln muss. Ich verstehe, dass man das Ende bedenken muss. Ich verstehe das alles. Ich habe trotzdem den Eindruck, es wird so verschleppt. Es wird irgendwie so, ich weiß nicht, was es brauchen würde, aber Ich habe, weiß ich nicht, ob ich Furcht oder Angst, was ich sagen sollte. Ich weiß nicht, welches Wort passend ist, aber ich habe eine große, irgendwie angstbesetzte Emotion, dass das wieder passiert, was in den 20er, 30er Jahren passiert ist.
Auch das ist eben nicht mit ein oder zwei Sätzen zu beantworten. Die Wiederholung von Geschichte weiß ich nicht.
Kann ja nicht genauso wiederholen, das verstehe ich alles.
Das Zweite, es ist ja nicht so, dass nichts getan wird. Es wird vieles getan und das Wichtigste, was zu tun ist, wenn immer über Brandmauer gesprochen wird, sich um die Brände zu kümmern. Debatten zu führen, wo deutlich wird, was denn alles dazu geführt hat, dass solche Prozentzahlen in Ostdeutschland erreicht werden, dass selbst in einem Land wie Baden-Württemberg bei der Bundestagswahl die AfD die zweitstärkste Partei gewesen ist. Und dazu gehört auch etwas, was natürlich schwerfällt, weil es wie Relativierung aussieht, aber die Vorstellung, dass alle, die die AfD wählen, neue Nazis sind, ist ja abenteuerlich. Vorstellung, ja, das ist ja anders. Und dieses sozusagen das Zurückholen von Menschen oder geeignete Wege, und da haben die demokratischen Parteien eine riesengroße Aufgabe der politischen Meinungsbildung und dafür zu sorgen, dass Menschen wieder Spaß an der Demokratie finden. Und das ist komplizierter vielleicht als verbieten. Man kann das eine und das andere ja versuchen, aber wir können nicht daran vorbeigehen, dass es wieder sehr viel mehr öffentliche politische Kommunikation vor Ort geben muss. Nicht nur über Facebook und nur TikTok oder was, sondern face to face. Sozusagen sich von Angesicht zu Angesicht streiten, ringen, widersprechen, aber auch für eine Stadt, eine Region Konsens finden, Prioritätenlisten machen. Und das kann man drehen und wenden, wie man will. Wenn diese Aufgabe nicht geleistet wird, ist alles andere ein sich aufschaukeln und eine Zementierung einer Märtyrerrolle für die, die sie wählen.
Das verstehe ich. Also, wenn man den Verbotsweg wählt, muss man es richtig gut machen. Und ansonsten, das fand ich ein sehr schönes Wort. Die Brandmauer ist nur nötig, weil es Brände gibt und sich um die Brände zu kümmern. Ich würde gerne noch auf Ihre Stiftungsarbeit kommen. Sie sind Vorsitzende der Hertie-Stiftung und hier ist ein Schwerpunkt die Stärkung der Demokratie, obwohl ich gedacht habe, das Gehirn, das ist auch spannend, wenn es um Demokratie geht, zu verstehen, wie das Gehirn funktioniert und wie wir uns auch anstecken lassen von Stimmungen und wie wir wiederholen und was wir nachplappern und all sowas, aber ich bleibe mal bei dem Stärkung der Demokratie. Und Sie leiten zugleich die Stiftung Erinnern, Verantwortung, Zukunft und auch das ist eine Stiftung, die auf die Demokratie zielt. Also, Sie fördern viele Projekte zur Demokratie und mich interessiert, was funktioniert denn gut? Was fördern Sie und was von dem, was Sie fördern, funktioniert gut?
Also vorab gesagt, wir beschäftigen uns tatsächlich gerade in der Hertie-Stiftung mit dem Zusammenhang von Gehirngesundheit und Demokratie. Es ist ein großes Thema bei den Medizinern. Anfangs habe ich gedacht, ja, was heißt das jetzt? Das ist hochinteressant, die verschiedenen Facetten und dass da auch gilt, wir müssen mehr verstehen.
Vielleicht können Sie mir da mal jemand für den Podcast vermitteln. Das fände ich spannend.
Ja, das kann ich. Das kann ich gerne einen Mediziner, der das auch jetzt angeregt hat. Lasst uns einen Workshop machen und uns damit beschäftigen. Es ist ein Mediziner aus Magdeburg übrigens, aus Ostdeutschland. Aber jetzt, was funktioniert? Zum Beispiel, was funktioniert, ist Jugend debattiert seit jetzt fast 25 Jahren. Die Hertie-Stiftung führt wesentlich mit der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten diesen Wettbewerb, und der Wettbewerb wiederum hat eine Entwicklung in Gang gesetzt, dass Schulen sich für Debattenkultur interessieren. Die Hertie-Stiftung möchte also aus diesen vielen Erfahrungen auch Expertise den Schulen zur Verfügung stellen, wenn es um Debattenkultur geht. Es hilft, das ist jetzt ganz aktuell, heißt Business Council for Democracy. Das heißt, die Hertie-Stiftung bietet Unternehmen in Deutschland, ich nenne das jetzt mal Weiterbildung, das wird wahrscheinlich ein bisschen attraktiver genannt. Jedenfalls im Unternehmen Möglichkeiten schaffen, wie ich mich mit dem Thema Fake News beschäftige. Mit Demokratie versus Schwächung der Demokratie. Also auch politische Debatten, die von Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen geführt werden können. Die Frage, was ist uns wichtig, worauf legen wir Wert? Das Dritte, ich nehme die Kommunalpolitik. Viele sagen, die ist überaltert. Du kriegst junge Leute nicht mehr für einen Gemeinderat. Jugend entscheidet, eine Initiative der Hertie-Stiftung, arbeitet mit 100 Kommunen zusammen, und zwar kleinere, 50.000, 60.000, 70.000 Einwohner. Und der Gemeinderat, Bürgermeisterin, Bürgermeister sagen, okay, ich habe hier ein Thema. Und das delegieren wir an junge Leute, die sich da interessieren. Und die beraten, die Wege aufzeigen, die auch letztlich eine Entscheidung treffen können, deren Realisierung wir dann übernehmen. Also Ernstfall, das ist, was ich eben meinte. Junge Leute wollen nicht irgendwie beschäftigt werden. Sie wollen den Ernstfall erleben, auch dieses, ich sag mal sagen, diese besondere Atmosphäre, wenn etwas zu beraten und zu entscheiden ist. Das sind so einzelne Maßnahmen, und dann gibt es eine Hochschule, die sich mit gutem Regieren beschäftigt, international, also eine internationale Studierendenschaft. So versuchen wir, Dinge zu organisieren, Impulse zu setzen, die den Ernstfall schaffen und nicht die akademische, wie sag ich mal, die akademische Debatte alleine, die ihre Wichtigkeit hat. Aber je jünger die Teilnehmenden sind, umso wichtiger ist es, dass sie was tun können. Und wir setzen in all unseren Maßnahmen einen Schwerpunkt bei jungen Leuten, junge Generation. Ermutigen zur Demokratie. Und dann ganz, das sage ich last but not least, sage ich das nicht zuletzt, Start Biografieförderung für Schülerinnen und Schüler mit Migrationsgeschichte. Wir sind jetzt gerade dabei, das noch weiter zu entwickeln, mit vielen Erfahrungen, die da gesammelt wurden. Also Talente ansuchen, Talenten eine Möglichkeit geben, nicht andauernd an die gläserne Decke zu kommen, weil sie eine Migrationsgeschichte haben.
Auch von mir letzte Frage. Nach Ihrem langen Leben als Politikerin und jetzt als Politikförderin, wenn Sie so Talente sehen, also wem oder wann sprechen Sie einen mitteljungen oder jungen Menschen an und sagen, ich glaube, das könnte was sein für dich, richtig in die Politik zu gehen? Passiert Ihnen das?
Ja klar, ich habe jetzt noch mit Schülerinnen und Schülern in Leverkusen diskutiert. Es ging eigentlich um Nacharbeit eines Besuches in einer Gedenkstätte, darum, wie sie sich mit den Themen Antisemitismus, nie wieder ist jetzt und so beschäftigen. Und natürlich sind wir auch an den Punkt gekommen. Und ich sage allen, denen ich begegne und mit denen ich diskutiere, glaubt mir, Politik ist faszinierend. Der politische Alltag ist anstrengend, aber auch voller Möglichkeiten der Gestaltung. Keine Berufsgruppe, nahezu keine Berufsgruppe, lernt so viel von Menschen kennen und über Menschen kennen, wie diejenigen, die politische Verantwortung haben, die ein Mandat übernommen haben. Es geht eine große Faszination davon aus, wenn ich diese Leidenschaft für die Demokratie da mit reinbringe.
Annette Schwan, danke für die Leidenschaft und danke für die Zeit.
Gern geschehen.